deines Lebens, so ein bisschen außer Ferne, aber ich weiß, wen du gepriesen hast und ich weiß, wer dir treu war und deiner Familie auch, der deine Kinder zu sich gezogen hat und du bist wie eine dieser schönen Blumen. Guck mal, die sind echt. Ich habe erst gedacht, die sind künstlich, aber die sind echt. Ich habe noch nie so große Pfingstrosen gesehen, aber du bist so schön, Winnie, wie eine dieser Blumen. Ja, dann habe ich noch etwas mitgebracht. Hier vorne, das hier ist, hat was mit zu Hause zu tun, aber ich habe euch dieses Bild mitgebracht oder dieses Poster eines alten Meisters. Jean Béraud heißt der, der das gezeichnet hat. Und das ist auch die Geschichte, die ich euch mitgebracht habe heute. Ich glaube, ich muss das... Ja. Genau. Das ist die Geschichte und die habe ich auf dem Herzen. Und mein Titel und auch mein Ziel ist, wo ich euch mit hinnehmen möchte, ist, wer glaubst du, wer wirklich Jesus ist? Und ich lese das erstmal mit uns. Danke, mit 63 ist das schon was. Ne? Leider hilft es nicht im Alltag, aber so, ich lese in Lukas 7, 36 bis 50. Ich lese mit uns. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen und weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst. Sie dachten also, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Ich muss leider noch mal, hat jemand ein Taschentuch? Das war doch emotional, Winnie. Ist bei mir angekommen, aber jetzt läuft die Nase. Danke. Vielen Dank. Ja. Die Situation im Haus des Pharisäers ähnelt in einigen Punkten der Situation, die wir heute Morgen hatten. Zusammen. Wir haben zu Tisch gesessen, wir haben Gemeinschaft gehabt und hoffentlich in gewisser Weise auch dem Wunsch, etwas mit Gott zu erleben. Irgendwie, dass es persönlich wird zwischen Gott und mir. Vielleicht, dass er in mein Herz hineinredet und wir wissen, ich bin gemeint. Und oft haben wir keine klare Vorstellung davon, was es denn sein könnte, was Gott mit uns redet. Aber Gott ist nie rat- und planlos. Er weiß immer, was er uns zu sagen hat. Ob unsere Gedanken und deine Gedanken dazu richtig, falsch, pro oder contra sind, zum Beispiel, wenn du Jesus nicht kennst, so ist das jetzt noch nicht so wichtig. Da kommen wir noch später zu. Gottes Anliegen ist es auf jeden Fall, dir zu begegnen. Er will, dass es persönlich wird, und er möchte dir zeigen, dass er weiß, was dich bewegt. Das gilt für gläubige Frauen, aber auch für Frauen, die dem Glauben noch ferne stehen. Ich weiß ja nicht, wer hier unter uns sitzt. Es sieht so aus, als ob es alles gläubige Frauen sind, aber wir kennen die Herzen nicht. Gott weiß es. Es nützt nichts, dass wir zusammensitzen und Geschichten lesen, die 2000 Jahre alt sind, und es hat nichts mit mir zu tun, hier im Jahre 2023. Gott möchte immer, dass es etwas mit uns zu tun hat. Wen finden wir denn in dieser Versammlung vor? Wir haben einen Pharisäer mit Namen Simon, eine unbekannte Frau, genannt erst Sünderin, und Jesus. Und wir sind doch auch dabei quasi heute als Zuschauer, als Draufgucker. Wir hängen irgendwie mit drin in der Geschichte. Und das ist auch Gottes Absicht. Der wusste, dass es über tausende Jahre gelesen wird, gehört wird, weitererzählt wird und drüber nachgedacht wird. Gott hat Gemeinschaft mit Menschen, die ihn einladen. Der Pharisäer hat ihn eingeladen. Aber auch hier, wir sind eine christliche Gemeinde, wir sind Frauen, die Jesus lieb haben, und wir wollen einladen, dass andere Frauen Jesus begegnen. So eine Versammlung ist also auch hier, und damit ist es schon mal persönlich. Gott ist da, wo es persönlich wird, wo er eingeladen ist, wo Frauen Menschen sind, die wollen, dass er Kontakt aufnimmt. Bist genau richtig hier. Wie vielleicht einige von uns, wusste Simon gar nicht so genau, wer Jesus eigentlich ist. Wir werden das sehen. Warum? Und er wusste eigentlich auch gar nicht, was mit ihm los ist. Er hat zwar gedacht, er weiß, wie er drauf ist und was er darstellt, aber wir sehen, dass er im Irrtum war. Wow, sowas kann einem passieren. So ein professioneller Typ wie Simon wusste nicht, was er ist und wer er ist. Aber uns geht es auch manchmal so. Manchmal werden wir erschüttert und wissen gar nicht mehr, wer wir selber sind. Durch Krisen kann das im Leben kommen. Wir sehen Seiten an uns, die uns schocken oder abstoßen, und wir kennen uns auf einmal gar nicht mehr selber. Wir hören auf, so selbstsicher zu sein. Und ist gut, wenn Gott uns erschüttert, ist das gut, weil es uns von Irrtum befreien kann. Wir werden sehen, wie dieser Jesus, der dort sitzt, das lebendige Wort Gottes, Simon erschüttert, weil er im Irrtum ist und weil er eine Kursänderung vornehmen muss. Und wenn wir das Wort lesen heute Morgen und quasi mit drin sind in der Geschichte, sagt Gott auch, dass das Wort Gottes uns liest. Es ist lebendig, es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und ein Richter der Sinne und Gedanken. Es liest uns, während wir es hören. Es tut, wozu Gott es gesandt hat. Er hat etwas, wo er persönlich werden will heute Morgen. Es geht also um dich und um mich heute Morgen. Nicht zu wissen, wer Jesus Christus ist, oder sich selber falsch einzuschätzen, kann unser Leben schon mal in gefährliche Bahnen lenken. Manchmal geht es sogar um Leben und Tod. Und dazwischen sitzt also Jesus, der wusste, was im Inneren des Menschen ist. Und so ist es auch heute Morgen. Erstmal sagt Jesus, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Glaubst du das, dass Jesus hier mitten unter uns sitzt, in seiner da, wo er zu Hause ist, wo er eingeladen ist. Wer also ist Jesus? Der sitzt dort mittendrin im Wohnzimmer in diesem Versammlungsraum, dort bei Simon und der Frau. Und ich lese es nochmal. Lukas 7, 36 bis 39. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Und als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen und weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst, er denkt also nur, wenn dieser ein Prophet wäre, wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Okay, wer also ist Jesus Christus? Wir haben schon mal einen, der nicht offen ausspricht, was Jesus ist, der aber denkt, wenn überhaupt, ist er allerhöchstens ein Prophet. Aber ein Prophet ist immer noch ein Mensch. Simon denkt das nur. Dann haben wir die Frau, die, wo, von der keine Gedanken niedergeschrieben sind, die aber komplett so handelt, als ob sie sich völlig der Gnade von Jesus unterwirft. All in. Sie macht all in. Vor ihn hinschmeißen. Jetzt bin ich dran. Was denke ich, wer Jesus ist? Und was dringt aus meinem Bekenntnis und dem, was ich jahrelang glaube und wo ich die Schriften kenne, bis in meinen Alltag durch? Was ich glaube und wie ich im Alltag lebe, kommt das da durch? Ich finde das so gut. Jesus redet mit der Frau, er kommentiert, was die Frau tut, nur was sie tut, nicht was sie denkt. Und er kommentiert bei Simon, was er denkt und was er nicht tut. Aber zurück zu Simon. Simon denkt, dieser Jesus ist allerhöchstens, wahrscheinlich nicht, aber allerhöchstens ein Prophet. Aber Jesus sagte doch, ich komme von Gott, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und ich gehe auch zurück zu Gott. Der Vater und ich sind eins, sprich, ich bin Gott. Er sagt zu Pilatus, ich bin ein König. Und doch sagt Jesus, ich bin als Diener gekommen und das Wort Gottes sagt auch, er wird als Mensch erkannt werden. Er gleich einem Menschen wird er sein. So wird man ihn wahrnehmen, der Erscheinung nach als ein Mensch erkannt. Okay, Simons Beruf ist Pharisäer. Er studiert die Schriften, er lernt sie auswendig, er gibt sie weiter. Er schreibt sie ab und Pharisäer bedeutet im Wortsinn Abgesonderter. Und diese Schrift, die er Jahrzehnte vielleicht studiert und auslegt und weitergibt, diese Schrift sagt zum Beispiel im Psalm 40, siehe, ich komme bald, in dem Buch ist von mir geschrieben. Das heißt, der Fachmann der Schriften sitzt Jesus gegenüber und erkennt den Gegenstand des Studiums und seiner Auslegung, seines Bewegens. Er sitzt vor ihm und er erkennt ihn nicht, obwohl das Wort Gottes von vorne bis hinten, von 1. Mose bis hin zu dem Propheten, sagt, dass Jesus als Baby kommen wird. Und es haben ihn auch verschiedene erkannt als Baby schon, zum Beispiel Simeon und Hannah. Als Kind, es steht etwas über ihn als Kind, dass aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, zum Beispiel. Und im Propheten Jesaja wird gesagt, dass er als Erwachsener Gottes Plan ausführen wird. Hier sitzt er vor Simon. Er wird nicht erkannt, er wird nicht anerkannt und er wird nicht gehuldigt. Jetzt sage ich euch mal, was normale Herrscher tun. Normale Herrscher tun. Zum Beispiel, ich fange mal an mit Prinz Charles, jetzt König Charles. So geht König und Herrscher. Es ist ein Herrscher, ein König, ohne Regierungsmacht, wie es in den Zeiten von Jesus war, so geht Pomp und so geht Herrscher. Herodes ist dafür Johannes ist dafür gestorben, dass er zu Herodes gesagt hat, du hast die Frau deines Bruders. König Charles war verheiratet und hat eine andere Geliebte gehabt. Und ich habe mal einen Beitrag gesehen, wie viel die Medien daran gearbeitet haben, dass seine jetzige Frau anerkannt wird als Königin, als seine Frau. Ja. Sowas ist ein richtiger Herrscher, wenn auch ohne bestimmte offizielle Vollmacht. Dann haben wir Nebukadnezar. So geht Herrscher und König. Der hat ein goldenes Standbild errichten lassen und hat gesagt, wenn die Posaune erschallt, müssen alle vor diesem Standbild niederknien, niederfallen. Die drei Freunde von Daniel tun es nicht und werden in den Feuerofen geschmissen dafür. Das kann passieren, wenn man einen Herrscher und sein Wort nicht anerkennt. Oder wir haben als Letzten, haben wir Mordechai und Haman. Haman war vom König zur Zeit der Königin Esther erhoben worden und der König hatte gesagt, wenn Haman vorbeikommt, dann beugt ihr das Knie vor ihm. Mordechai hat es nicht getan. Oh, das hat den Haman geärgert. Das hat den so geärgert, dass er dafür das ganze Volk vernichten wollte. So geht Herrscher. So geht Regent. Aber hier sitzt Jesus. Ein Diener, der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Ich habe noch was Tolles gefunden. Ihr kennt doch bestimmt viele von euch Science-Fiction-Filme. Da gibt es immer die gute Macht und die böse Macht. Und die böse Macht, heute kann man das ja so gut mit Special Effects machen, wenn der Gute nicht gehorchen will oder irgendeiner ein Märtyrer wird, dann zerbröseln die den in alle Atome. Ja? Dann entsteht so ein Dampf im Film oder der fällt in sich zusammen. So geht Herrscher und so geht, wer die stärkere Macht ist. Aber da habe ich was gefunden, Gott kann das besser. Und zwar in Hiob 34, 14, 15 steht tatsächlich, Hiob 34, 14, 15, wenn er nur an sich dächte und seinen Geist und Odem an sich zöge, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch würde wieder zu Staub werden. Wenn Gott nur an sich dächte, würden wir uns in Dampf auflösen, realer als die Special Effects. Wenn Gott nur an sich dächte. Aber er tut es nicht. Dort sitzt Jesus also in diesem Gemeinschaftsraum als Diener. Und er zeigt Simon, dass er anders ist als alle weltlichen Herrscher. Und er will uns auch heute Morgen zeigen, er ist ein anderer Herrscher und er herrscht anders. Ja, wenn Gott nur an sich dächte, aber er tut es nicht. Durch Jesus denkt er daran, sich Simon zu erkennen zu geben und ihm zu zeigen, wie jemand ist, der durch die Liebe Gottes geprägt ist. Er will der Frau zeigen, dass sie Vergebung und Frieden bekommen kann, obwohl sie eine Sünderin ist. Und ihr Leben ist so aus den Fugen geraten und Gott denkt auch heute Morgen an dich und mich durch seinen Geist. Aber so als Zuschauer, Draufgucker auf die Situation in Lukas 7, kommt einem das auch so ein bisschen wie Schubladendenken vor, oder? Da ist eine Sünderin, oha, eine Sünderin. Und Simon, der Pharisäer, auch oha, er ist ein Hardliner, er ist die fromme Elite. Und wer weiß, wer Jesus wirklich ist? Sind wir Menschen nicht oft so, dass wir das von außen betrachten und denken, wir können die Leute in eine Schublade packen? Und da wird es auch wieder persönlich. Wie war es denn heute Morgen? Oder wenn du Jesus nicht kennst, ich weiß nicht, ob es Frauen jetzt unter uns gibt, weil ich nicht alle kenne, die Gott noch ferne stehen, die sich noch nicht an das Thema Glaube Jesus rangetraut haben oder rantrauen wollten. Vielleicht hast du gedacht, oh, eine fromme Betschwesterveranstaltung. Die singen auch, als ob sie Gott kennen oder mit ihm reden. Wie ist es am Tisch gewesen? Sind wir so ganz großzügig mit unserer Liebe im Verteilen? Oder denken wir, oha, diese Schwester, die hat aber viel Mist gebaut. Ja, wir sind so, wir gucken das von außen und wir sehen Menschen anders. Oder wir denken, oh, die fromme Helene. Eine fromme Helene ist so ein Synonym für so eine komische Frömmigkeit, wo wir alle immer mal reinrutschen können und Gott uns wieder rausholt. Aber Gott will uns zeigen, wie er liebt, und so nebenbei lernen wir auch noch was über uns selber. Wie geht es also weiter? Da kommt also diese Frau wahrscheinlich uneingeladen und in Simon geht ab, was uns auch passiert. Die sowieso kommt. Aber sie geht was? Die schon wieder. Aber sie geht nicht zu Simon und sie hat ihm auch nichts mitgebracht. Sie begrüßt ihn auch nicht. Ihr Ziel ist Jesus. Und das ist gut für alle von uns heute Morgen. Unser Ziel, wenn wir kommen, ist Jesus. Denn er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Gott macht immer so, nicht so. Wir schaffen das nicht. Wir machen auch so von Zeit zu Zeit. Aber wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Aber es ist dicke Luft im Raum, beziehungsweise ein Elefant ist im Raum, sagt man heutzutage. Alle sehen ihn und keiner benennt ihn. Ich lese nochmal ab 39. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Beide können es nicht bezahlen. Und Jesus fragt Simon, wer von ihnen wird am meisten lieben? Und Simon versteht es und sagt, derjenige, dem am meisten geschenkt wurde. Jesus spricht den Elefanten im Raum an. Sünderin. Und Simon erkennt, wer wirklich vor ihm sitzt. Vor ihm sitzt mehr als ein Prophet. Diese ganze Unterhaltung, die sie mit Worten führen, zeigt aber Simon, was er gedacht hat. Und keiner kriegt's mit. Und so ist das oft mit Gott. Wir haben eine Haltung, eine Unterhaltung innen drin. Keiner kriegt's mit und Gott kommt und zeigt uns, was wir denken, ist nicht richtig oder was wir denken, muss überdacht werden. Vor ihm sitzt mehr als ein Prophet. Denn Menschen können keine Gedanken lesen. Gott kann. Jetzt habe ich ja gesagt, es ist fatal, nicht zu wissen, wer man ist und wer Jesus Christus ist. Und auch heute Morgen ist im gewissen Sinne dieser Elefant im Raum. Sünderin. Oha, was für ein peinliches Wort. Was für ein Urteil, dass die Christen sich erlauben, zu einem Menschen Sünder zu sagen oder Sünderin. Simon ist ja kein Sünder. Er ist ja Pharisäer. Aber oh Mann, Simon, Pharisäer ist schon fast eine Berufsbezeichnung. Weißt du das nicht? Und das erste Gebot beinhaltet Liebe zu Gott und nicht alles richtig zu machen. Das erste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber sein Abgesondertsein vom Bösen heißt noch lange nicht, dass er Gott liebt und dass er seinen Nächsten liebt. Weiß er das? Fragen wir mal, wie der Elefant heißt. Was ist ein Sünder oder eine Sünderin aus Gottes Sicht? Wer kann sich sonst anmaßen, diese Messlatte zu geben? Ein Sünder ist jemand, der tot und los ist, nicht zusammenhängt in seiner Beziehung zu Gott und sich selbst überlassen lebt, nach seinem eigenen Maßstab von Gut und Böse, nach seinem eigenen Maßstab von Recht und Unrecht. Er kann nicht anders, die Bibel nennt das Sündigen, was sich in selbstgerechten und selbstbestimmten Taten und Gedanken äußert. Und leider sagt das Wort Gottes Leider für dich dazu, du stehst unter dem Zorn Gottes. Interessanterweise steht auch in Johannes, jeder, der nicht an den Sohn Gottes glaubt, steht auch unter dem Gericht. O Mann Simon, das gilt ja auch für dich. Du sitzt da, du erkennst ihn nicht, du anerkennst ihn nicht, du glaubst, Jesus ist allerhöchstens, wenn überhaupt, ein Prophet. Du bist ein Sünder, Simon. Simon vergleicht sich mit seinem Nächsten und da kommt er wahrscheinlich besser weg. Und da wird es auch persönlich mit uns. Das machen wir doch auch oft. Wir vergleichen uns mit unserem Nächsten und manchmal kommen wir besser weg und manchmal kommen wir schlechter weg. Wisst ihr, es gibt Frauen, die haben alle keine groben Sünden getan, die verabscheuen sogar grobe Sünden. Die wollen damit nichts zu tun haben. Und dann gibt es Frauen, die wissen, dass sie böse sind. Es gibt Frauen, die wissen, dass sie Zerstörung angerichtet haben und sogar andere mit da reingerissen haben. Heute ist für alle beide Typen ein Tag guter Botschaft, denn Gott ist heilig, gut und rein und keiner kann das von sich sagen, auch nicht Simon. Deswegen musste ja Jesus kommen, deswegen ist in den Schriften von ihm geschrieben. Deswegen studiert er die, weil der Messias kommen musste und weil er alles von dem Messias wissen wollte. Und alle unsere groben und nicht groben Sünden, alles, was dem Maßstab Gottes nicht entspricht, hat Gott auf seinen Sohn gelegt, ihn verflucht, am Kreuz hingerichtet. Und hat zu uns gesagt, wenn wir das anerkennen und darauf schauen, dann bekommen wir neu von Gott Liebe und eine Beziehung zu ihm. Dann bekommen wir seine Gerechtigkeit als Geschenk. Simon verdient sich das. Wir können es aber nicht verdienen. Und diese ganze Unterhaltung geht ab zwischen Simon und Jesus. Wer ist Schuldner? Wer ist Gläubiger? Wer kann zurückzahlen, wer nicht? Da passiert ganz viel, so wie auch bei uns immer ganz viel passiert und keiner kriegt's mit. Aber Simon weiß, was er gedacht hat und worauf Jesus geantwortet hat. Keiner kann Gedanken lesen außer Gott. Und Jesus beweist es ihm. Es soll ja persönlich sein und ich frage dich, was ist schwerer für Gott? Vor 2000 Jahren dort im Wohnzimmer mit Simon zu sitzen und seine Gedanken zu lesen und der Frau Vergebung zuzusprechen und Frieden oder aus seinem Reich heute Morgen meine Gedanken zu sehen, mein Innerstes zu kennen und mir begegnen zu wollen. Was ist schwerer? Die Antwort kann nur sein, beides ist unmöglich, wenn Jesus nur ein Mensch ist. Beides ist möglich, wenn Jesus Gott ist, Interesse an uns persönlich hat und sein Geist ausgeht und wirkt unter uns. Doch kommen wir zu meiner Anfangsfrage und jetzt spreche ich besonders uns Schwestern im Glauben an, die wir mit Jesus gehen. Wer glaube ich und wer glaubst du, wer Jesus Christus wirklich ist? Nicht theoretisch. In Predigten jahrelang gehört oder gelesen und auch im Gebet bekannt. Nein, wir zäumen dies andersrum auf. Wie du deinen Alltag lebst und wie ich meinen Alltag lebe, zeigt, was ich glaube und bereit bin, im Glauben hinzugeben. Ich spreche jetzt nicht von den täglichen Hormonauf- und Abs, die uns manchmal schütteln, oder von Zwischentiefs, bis Jesus uns wieder eingefangen hat. Aber wir können in Phasen rutschen, in denen wir leben, als ob Jesus im Grab geblieben ist. Als ob er nicht da ist. Oder wir halten fest im Glauben, alles okay, aber er ist nicht mehr Immanuel, Gott mit uns, sondern in einer fernen Galaxie unerreichbar für uns. Und er erledigt seine Geschäfte irgendwie und hat mich vergessen. Wir können in solche Phasen hineinrutschen. Und ich möchte speziell zwei Glaubenswege aufzeigen, die uns unmerklich von der Liebe Gottes entfernen können und zu einer eigenen Lebensanschauung werden, die aber haarscharf an Gottes Maßstab der Liebe vorbeigehen. Und beides sind mühsame Wege. Sie beruhen auf unserem Verstand und auf unserer Kraft, aber nicht mehr auf einer, sie verschieben sich, sie verrutscht nicht mehr in einer beständigen Beziehung, wo Jesus uns seine Wege lehrt. Aber Jesus lässt uns nicht auf diesen Wegen. Wir sehen es an Simon und auch an der Frau. So wie bei Simon und bei der Frau gibt Jesus einen Moment des Erkennens, des Verstehens, und dann kommt die Einladung zum Ausruhen und Bedenken. Bei Jesus ist immer Ausruhen dran. Ohne Ausruhen können wir nicht neue Kraft schöpfen und in eine geänderte Perspektive gehen. So geht König und Herrscher, Dienerkönig mit uns um. Ich wünsche mir, dass es auch für uns dieser Moment des Ausruhens ist heute Morgen, weil Gottes annehmende Liebe einfach diese Freiheit gibt, diese Zeitspanne, die man braucht vom Erkennen, vom Umdenken, vom Umlernen und auch von der Praxis des Umdenkens, also des Andershandelns. Ich möchte einen Alltagsweg im Umgang mit meinem Nächsten aufzeigen, über den Jens und ich viel nachgedacht und auch gelacht haben. Und zwar, unsere Kinder waren so um die Jahrtausendwende, so Mitte, Ende der 90er bis Anfang 2000 gab es diese Terminator-Filme, ja, mit Arnold Schwarzenegger. Und die waren so zwischen 14 und 18 ungefähr und sie haben zu Jens nicht Terminator, sondern Regulator gesagt. Weil er halt auch ein strenger Vater war und weil er einen Erziehungsauftrag an den Kindern hatte und weil die Kinder anfingen, ich brauche mehr Freiheit und wir uns da erst reinfinden mussten, wie sowas geht, ja, wie man das macht, begleiten, erziehen, Regulator. Das war besonders Dominik und Daniel Egger und Benny und Joni. Und wir haben darüber viel ausgetauscht. Jetzt hat man ja an seinen Kindern Erziehungsauftrag, aber der Erziehungsauftrag unter uns Geschwistern in der Gemeinde und mit den Menschen, die auf Augenhöhe sind, ist ja begrenzter, ne? Aber auch in der Gemeinde oder im Reich Gottes erwischen wir uns dabei und können wir da reinrutschen, dass wir in eine Art Regulatortum hineinkommen. Ha! Mein Maßstab ist das Wort Gottes. Und ich habe auch eine gute Gemeindeprägung. Gott hat mir viel Verstand gegeben, was man macht und nicht macht. Ich habe meine lange Gemeindeerfahrung und auch genaue Vorstellungen davon, wie so einige Dinge zu laufen haben. Darin bin ich ziemlich eng, weil das ja auch erprobt ist, getestet ist, jahrelang gut damit gelebt. Und das sage ich dir auch. Und es ist auch besser, wenn du dich danach richtest. So grob. Es fällt zwar auf, dass man als Regulator sich nicht immer selber an seine eigenen Regeln hält, weil die auch mühsam sind und nicht immer so einsichtig und anstrengend. Und manchmal regulieren wir auch nur in Gedanken rum. Ja, wir verdrehen unsere Augen nach innen, was mir da wieder passiert und wie die Situation sich entwickelt oder ich grunze in mich rein. Aber es ist mein Konzept und mein Regulatortum. Und dieses Beurteilen und der Anspruch kann auf meinem Verstand und meinem Verständnis und Erfahrung beruhen und kann auch eine Hilfe sein in gewissen Situationen. Aber es kann auch passieren, dass sich das Leben unmerklich von der Abhängigkeit und Liebe des Heiligen Geistes entfernt. Und wir rutschen rein in ein Leben, was viel auf eigenen Gesetzen beruht. Und dann, wenn ich in eine Gesetzmäßigkeit reinrutsche, dann passiert mir als der, der ich reguliere, mit dem Maß, mit dem du misst, werde ich dich auch messen. Das kann traurig und auch einsam werden. Können wir diese Falle erkennen? Nein, oft nicht, denn sie ist so logisch, so einleuchtend, so erprobt. Und soweit sich dieser Lebensstil von der Liebe Gottes entfernt hat, brauchst du und wir miteinander neues Heil, um innezuhalten und auch umzudenken. Ruh dich aus bei Jesus. Guck mal, Jesus übernimmt die Situation. Er redet mit Simon, ohne dass einer das mitkriegt. Er redet mit meinen Geschwistern, ohne dass ich das mitkriege, was er mit ihnen zu reden hat. Er redet mit der Frau und gibt ihr, was sie braucht. Jesus sieht so viel. Jesus sieht, wie sie sich ihm zuwendet. Er sieht ihre Frömmigkeit. Er sieht Simons Frömmigkeit. Gibt mir das nicht auch die Ruhe, mich bei Jesus auszuruhen, dass er es auch tut in unserer Gemeinde, in unserem Hauskreis, in unserer Schwesternschaft? Wir brauchen nicht zu regulieren, weil Jesus eingreifen und zurechtbringen wird. Aber es geht oft nicht nach unserem Zeitplan. Jesu Zeitverständnis passt nicht in unser Denkschema rein. Oder Güte und Geduld hat einen anderen Wert auf unserer Glaubensverständnisskala als Jesus. Jesus denkt an Simon und lehrt ihn aber im Verborgenen. Das finde ich so toll, dass keiner das mitkriegt. Er braucht uns oft gar nicht dazwischen. Er macht das. Aber du weißt nicht, was Jesus dich lehrt. Du weißt nicht, was deine Schwester lehrt. Er hat auch die Güte für die Frau, die Anerkennung, und erhebt sie in den Augen der Umsitzenden. Und das hat mich auch getroffen, weil wir tendieren dahin, den anderen eher runterzustufen und ihn nicht zu erheben. Vortragende eingeschlossen, und betroffen bin ich auch davon. Und ich wünsche mir auch, dass Jesus mir das immer wieder zeigt und es ganz tief in mich reingeht, dass ich das nicht tue, weil das mag ich nicht, das ist nicht schön, das ist hässlich. Die zweite Falle, die Jesus öffnet, ist eine Falle der Selbsttäuschung über seine und meine Vorstellung davon, wie ein Leben aussieht, wo Jesus im Mittelpunkt ist. Das ist mir leider in der Corona-Zeit passiert. Ich dachte, ich weiß, wie eine Frau lebt, die an Jesus glaubt, wie eine Frau denkt, wie ich im Alltag leben sollte. Aber da war was auseinandergedriftet und ich habe es nicht mitgekriegt und verdrängt. Doch Jesus ist ein Richter der Sinne und Gedanken und sein Wort hat mir gezeigt, in was für einer Misere ich gelandet bin und wie die Realität aussieht. Das war schmerzlich. Gut, heilsam und schmerzlich, beides. Weil es tut weh, wenn man etwas über sich dachte, aber das entspricht nicht mehr der Realität. Aber auch da, wenn er mir schmerzlichen Irrtum aufdeckt, ist immer seine Hand, die so macht, nicht so. Ich darf immer kommen. Ich liebe das. Und das sieht man hier auch auf dem Foto, auch wenn das nur ein Gemälde ist. Eine Hand ist zu der Frau und eine Hand zu Simon. Jesus hat beide im Blick. Das ist so schön. So ist es auch bei uns. Es gibt oft mit Gott einen öffentlichen Teil und einen verborgenen Teil. Gott tut etwas im Verborgenen, er arbeitet, aber dann muss es auch manchmal öffentlich werden. Eine Entschuldigung, ein geändertes Verhalten oder andere Schritte. Und interessant ist, in Lukas Vers 49, Lukas 7 steht, da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selber, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Guck mal, Simon ist nicht mehr mit aufgezählt. Die anderen aber, Simon wusste, was er gehört hat, er wusste, was es bedeutet und er wusste hoffentlich, wie sein Weg weitergeht. Wir, die wir mit drin hängen in der Geschichte, lass es doch persönlich werden. Vielleicht hast du eine andere Geschichte, vielleicht ist es nicht die eines Regulators oder eine, wo Realität und Glaube auseinanderdriftete, aber du hast deine Geschichte mit Jesus Er ist immer wach. Er ist immer wach, wenn wir kommen und sagen, rede du zu mir. Und als letztes möchte ich nochmal auf dieses Bild eingehen, weil es meine Geschichte ist. Es ist meine Geschichte. Also der Jean Béraud hat diese Figuren, die er hier dargestellt hat, er hat die Geschichte von der Sünderin Simon und Jesus transportiert in das ausgehende 19., Anfang 20. Jahrhundert. Und das ist doch immer so, oder? Wir als Draufgucker, wir sind heute betroffen. Ist das meine Geschichte? Passiert da was, was auch mich betrifft? Und bei mir war es 1980. Ich war diese Frau und die drumrum war eher meine katholische Verwandtschaft. Ich war die Frau deswegen, weil ich habe 1,5 Jahre nur weiß getragen, weil ich wusste, ich bin unrein. Aber ich wusste nicht, wie und was genau, was das bedeutet und was das mit Gott zu tun hat. Ich habe nur weiß getragen. Ich habe abends, wenn ich ins Bett gegangen bin, Wachträume gehabt, dass Gott mir begegnen will. Und dann musste ich laut sagen, nein Gott, das will ich nicht, weil ich bin nicht bereit, dir zu begegnen. Also ich wusste, da waren Dinge in mir, ich hätte nicht vor Gott stehen können, ich wäre zerbröselt. Ja, da war was, aber ich konnte das nicht benennen, weil mir nie jemand das Evangelium gesagt hat. So, und dann habe ich Christen getroffen, die haben mir gesagt, wer Jesus ist, was er getan hat. Und ich habe gesehen, diesen Jesus will ich. Ich habe das noch nicht verstanden, ja. Aber ich habe verstanden, dass er eine Reinheit hat, dass er diese Gerechtigkeit ist, die man nicht von außen anziehen kann, sondern nur von innen anziehen kann, dass er das hat. Das war das Erste, was ich verstanden habe. Und ich habe weiter weiß getragen. Ich habe angefangen, in der Bibel zu lesen, angefangen, mehr zu verstehen. Und irgendwann habe ich gesehen, ich brauche nicht mehr weiß tragen. In der Szene, wo ich war, war eine Frau, die hat nur schwarz getragen. Und ich habe sie mal gefragt, warum sie nur schwarz getragen hat. Und sie hat gesagt, weil alles nur schwarz und dunkel in mir ist. Ich habe weiß getragen, weil ich mich zum Licht, zur Reinheit, zum Hellen hingezogen fühlte. Ja? Und Jesus hat mir dieses Helle, dieses neue Leben und das neue Kleid der Gerechtigkeit gegeben. Ja. Und meine Verwandtschaft war natürlich gar nicht damit einverstanden. Die konnten gar nichts damit anfangen. Wir waren wie Aussätzige. Meine zwei Schwestern haben sich auch entschieden. Wir waren wie Aussätzige, aber meine Mutter hat sich noch bekehrt. Mein Vater am Ende seines Lebens hat sich zu Gott hingewendet. Mein Bruder noch nicht. Aber Gottes Hand ist immer noch ausgestreckt zu ihnen und weiter zu uns. Ja. Und weil ich das so schön fand, dass es dieser Frau so egal war. Sie hat sich vor Jesus hingeschmissen und so war es auch bei mir. Mir war völlig egal dann, was die von mir gedacht haben. Andere von mir denken, ich wollte all in. All in für Jesus. Ich liefere mich ihm ganz aus. Ich gebe alles auf. Und das habe ich gemacht. Und ich bin immer noch bei ihm. Er ist immer noch der Helle, der Schöne, das Leben, meine Gerechtigkeit. Und er ist immer noch der, der mich und uns zurechtbringt. Amen.